Lieben, wir sind unter uns. Es ist ganz ruhig. Keiner hört zu. Deshalb kann ich euch ein Geheimnis sagen. Aber nicht weiter sagen. Das ist nämlich ein Geheimnis. Aber euch kann ich es ja sagen. Wisst ihr? Gemeinde kann Spaß machen. Nicht weiter sagen, könnt ihr einer merken. Gemeinde kann Spaß machen. Christliche Gemeinde kann Spaß machen. Das fällt nicht immer so auf. Leider. Kann aber sein. Sollte sogar so sein. Darum soll es heute gehen. An einem Ort, wo man gar nicht damit rechnet. An diesem Philipperbrief, in dem wir immer noch sind. Von einem Mann geschrieben, der in einer völlig unspaßigen Situation ist. Der aber durch das, was er gerade schreibt, unser guter Paulus nämlich, diese eine Sache in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringt. Etwas, was wir in vielerlei Weise wie ein Geheimnis behandeln, das man nicht weitergeben darf, weil es ja keiner erfahren darf, dass wir Spaß haben in diesem Brief, in dem es immer wieder um Freude geht. Freude in der Gemeinde, Freude womöglich zum Ausdruck bringen, womöglich mit Bewegung. Nein, wir sind doch nicht in der Spezialeinheit hier, die irgendwelche wunderbaren Dinge tut. Nein, wir sind ernsthaft. Vielleicht auch so ernsthaft, dass wir irgendwann vergessen, worum es eigentlich geht. Die Sache Christi, die frohe Botschaft, die so froh ist, so dermaßen froh, dass man es gar nicht ausdrücken kann, deswegen lässt man es gleich sein. Also die ist sowas von froh, ich fange jetzt gar nicht an, froh zu sein, weil so froh kann ich ja sowieso nicht sein. Also lasse ich es gleich bleiben. Also diese Art von Frohsinn brauchen wir nicht. Gemeinde kann Spaß machen. Bei allem, was dazugehört, bei allen Kontroversen, die immer da sind, bei allem Streit, der da ist. Streit ist gut, Streit zeigt, dass wir noch lebendig sind. Wie man damit umgeht, das ist eine andere Sache. Aber wir sind manchmal sowas von froh, dass wir total hölzern wirken, weil wir unsere ganze tiefe Freude, die so profund tief sitzt, überhaupt nicht zum Ausdruck bringen können. Und dann, ja, dann war es das. Dann kommt man vielleicht auch gar nicht mehr gerne in eine Gemeinde, weil das mit der Freude und mit diesem Frohsein ja so geheimnisvoll ist, dass ich es gar nicht merke. Woran hapert es manchmal, weil die Botschaft ist ja klasse, die ist ja nur eine frohe Botschaft und wir alle bekennen, hey, ich habe die Freude im Herzen, ich bin erlöst, wenn ich denn erlöst bin und an Jesus glaube, habe ich da in mir was, ganz tief unten drin, aber es kommt so selten raus. Eigentlich bin ich ja ganz anders, aber ich komme so selten dazu, anders zu sein. Schon gar sonntags vielleicht. Ich möchte es mal, und darum soll es heute so ein bisschen gehen, als Betriebsklima bezeichnen. Wir sind ja nun jetzt kein Betrieb im eigentlichen Sinne, aber auf gewisse Weise schon. Denn der Dreh- und Angelpunkt so vieler Dinge, gerade auch in der Wirtschaft, wenn wir rausgehen, in Firmen, in Unternehmen, ist das Betriebsklima. Und wenn das Betriebsklima schlecht ist, dann kommt man nicht gerne in den Betrieb, dann ist keine Motivation da. Die geistige und die psychische und physische Gesundheit eines Menschen, einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters hängt locker zu 50% vom Betriebsklima ab. Und wenn ich am Sonntag hier sitze und schon, wenn ich am Montag denke, so einen Hals kriege oder Angst habe, Herzrasen kriege, wenn ich am Montag denke vor der Arbeit, vor einer überfordernden Aufgabe, die ich nicht schaffen kann, vor einem Chef, der völlig ausklingt, bei dem ich nicht weiß, wie er reagiert, vor Kollegen, die mich mobben. Das kann doch nicht sein. Jetzt fängt die Schule wieder an. Wie viele Schüler, ich habe es wirklich auch kennengelernt, haben Angst, in die Schule zu gehen, weil sie gemobbt werden. Wenn man, und ich würde es jetzt mal so als grobes, als Betriebsklima, als das Klima, in das ich mich begebe, wenn das so ist, dann stimmt etwas zutiefst nicht. Und wisst ihr, wenn ich das mal übertragen möchte, Wie viele Menschen im Burnout mit psychischen Erkrankungen leiden darunter, dass der Ort, an dem sie sich befinden, so ein schlechtes Betriebsklima hat, wo alles nur schlecht geredet wird, wo meine Leistung, wo ich selber, wo ich nie genügen kann, wo es nicht funktioniert und ich werde schlecht geredet und ich fühle mich dann auch irgendwann schlecht. Wie vielen Menschen geht es so in dieser Welt? Es ist unbegreiflich. Das Unternehmen Gottesreich arbeitet anders. Und wenn irgendwann im Unternehmen Gottesreich ähnliche Bedingungen herrschen, dann ist es nicht mehr das Unternehmen Gottesreich. Wenn irgendwann in einer Gemeinde Zustände herrschen, dass Menschen gemobbt werden, dass Menschen vielleicht am Samstag Angst haben, wenn sie an Sonntag denken oder erst gar nicht kommen, innerliche Kündigung vollziehen, wie das so oft auch vielleicht in der Welt passiert, dann stimmt etwas nicht. Unser Unternehmen arbeitet anders. Und unser Betriebsklima muss ein anderes sein. Und da möchte ich heute mit euch weiterdenken. Denn ihr erinnert euch, im zweiten Kapitel, in dem wir uns befanden, da ging es ja ganz stark darum, dass wir dieselbe Gesinnung haben sollen, wie sie in Jesus Christus war. Diese Gesinnung, die soll nicht eben wie eine Freude ganz tief verborgen sein. Ja, ich habe diese Gesinnung, ich lebe sie nur nicht. Sondern jetzt geht es darum, Jesu Gesinnung live in die Tat umgesetzt. In dem Text, der jetzt kommt, wo man das vielleicht gar nicht vordergründig erwartet. Aber ich würde es mal so nennen als Familienunternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind die Familie Gottes. Wir sind eine Familienpizzeria irgendwie. Werden wir gleich noch drauf kommen. Und bei uns herrscht ein Betriebsklima, das von ganz tiefer gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Nach all dem, was Paulus sagt über die Gesinnung Jesu Christi, die in uns sein soll, so wie wir miteinander umgehen sollen, wir sollen nicht ständig nörgeln, nicht nur das Negative sehen, vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Abschnitt. Da geht er in 2 Vers 19 weiter und sagt, übrigens, hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Die Sache Jesu Christi, dieses wunderbare Unternehmen, an dem wir stehen. Für Paulus ist es so wichtig, die Beziehung zu pflegen, das Miteinander. Er sagt bei alledem, es ist, wäre mir so wichtig, wenn wir miteinander verbunden bleiben. Ich schicke meinen lieben Timotheus zu euch. Ich will, dass wir miteinander eine Familie sind, die auch Interesse aneinander hat. Jesus, Paulus, Timotheus, die Philippa, später kommt gleich noch ein Epaphroditus dazu, von den Philippern gesandt. Wir sind miteinander unterwegs. Wir sind familiär. Wir sind in eine Gemeinschaft hineingestellt, wo es um Mitteilen geht. Anteil geben, Anteil nehmen. Wir sind gemeinsam an der Sache Jesu Christi. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind zielgeeint, aber auch lebensnah, bodenbehaftet mit all den Problemen, die ja da sind. Aber die sind ja gar nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Sache Jesu Christi, an der wir alle stehen und für die wir alle noch hier sind. Wir wären doch schon alle bei Jesus, wo es viel besser ist und er ja sagt, ich möchte, dass ihr bei mir seid, aber die Sache Jesu Christi ist noch nicht am Ende, ist noch nicht am Ziel und wir arbeiten noch dafür als Familienunternehmen und da sollen wir ein Gutklima haben. Ein Betriebsklima mit 5 Sternen, nicht mit 3 Kreuzen, wo man dann nicht gerne hingeht. Hier fühle ich mich wohl, weil es hier um andere Werte geht, weil es hier eine andere Art des Umgangs miteinander hat, als das, was ich vielleicht in der Welt sehe. Die Fürsorge füreinander, die Paulus hier so wichtig ist. Er sagt, ich möchte mit euch zusammen sein und ich weiß, ich schicke den Timotheus, weil der kümmert sich so aufrichtig um eure Belange, weil er euch liebt, so wie ich euch liebe. Und ihr liebt mich. Das ist was ganz anderes. Diese Fürsorge ist der erste und größte Gewinn in unserem Unternehmen. Unser Produkt, wenn ich es mal so sagen darf, die Liebe zueinander, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Er sagt, die anderen, und offensichtlich war das schon damals zu Beginn der Gemeinde so, die anderen, es gibt andere, die, denen es vor allem um sich selber geht, nicht um die Sache Jesu Christi. Und das sind die Menschen, die vor allem und zuerst sagen, aus verschiedenen Gründen, ich will keine Anklage erheben, ich möchte nur etwas feststellen, die zuerst sagen, was kannst du mir geben? Was kann die Gemeinde mir geben? Was nützt mir das? Wie kann ich das gebrauchen für meinen Fortschritt, für meine Entwicklung? Was kannst du mir geben, das ich noch nicht habe? Es ist nicht die Sache Jesu Christi. Denn wir haben gelesen vorher, er kam, er hat den Himmel verlassen. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern hat sich entäußert, ist gekommen und hat gesagt, was kann ich dir geben? Das ist Gott. Was kann ich dir geben? Das ist die Sache Jesu Christi. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dazu beitragen, dass es dir besser geht? Wie kann ich Helfer deines Glücks sein? Das ist Jesus. Das ist die Sache Jesu Christi. Den anderen. Und er sagt, da sind Leute, die kommen und sagen vor allem, ich fordere, ich will. Was kannst du mir geben? Ich verlange, ich erwarte. Natürlich darf man Erwartungen haben. Es ist sogar wichtig, Dinge zu erwarten. Und sie in guter Art und Weise auch zu formulieren. Aber es geht doch nicht dieses Gefälle, wie so ein schwarzes Loch, alles muss mir dienen und dem, was ich gerne hätte. Ich komme mit meinen Maximalforderungen und werden die nicht erfüllt, dann bin ich weg. Es ist nicht die Sache Jesu Christi. Und das ist auch nicht unser Betriebsklima. Das ist auch nicht unsere Unternehmenskultur. Das können andere machen. Das interessiert mich nicht. Was die Leute in der Welt machen, interessiert mich nicht. Und das interessiert mich auch nicht, wie irgendwelche Konzerne ihre Gewinne und Milliarden maximieren auf Kosten irgendwelcher Menschen. Und so, es interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist das Unternehmen Gottesreich. Dafür bin ich hier, dafür sind wir hier. Alles andere ist mir in diesem Moment egal. Wenn aber im Unternehmen Gottesreich ähnliche Bedingungen herrschen wie in der Welt, dann wäre das nicht gut. Und für Paulus ist das ganz wichtig, dass man nicht die Sache Jesu Christi aus den Augen verliert. Und das geht so schnell, dass man sich verzettelt an vielen Dingen und über viele Dinge redet, streitet, was auch immer und 90% seiner Energie in zweitrangige Sachen steckt und die Sache Jesu Christi vergisst. Paulus weiß das und deswegen schreibt er das. Und er schreibt weiter, ab Vers 22, und so kommt so ein bisschen diese Unternehmenskultur in diesen Versen hervor. Und er schreibt jetzt hier über Timotheus, ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nun muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Das ist seine Sehnsucht, sie zu besuchen. Er will zu ihnen kommen, er will kommunizieren. Ihr erinnert euch, er sitzt im Gefängnis. Er kann nicht einfach gehen und sagen, ich komme jetzt. Man hat ihn eingesperrt. Aber im Vertrauen, er will abwarten, wie es weitergeht und im Vertrauen, dass Gott da ist und hilft, hofft er herauszukommen und die Philipper zu besuchen. Diese Anteilnahme. Und schaut mal, für Timotheus, Paulus arbeitet ja immer im Team. Ne? Und das ist nicht einfach, ja, ich schicke meinen Boten, meinen Nunzius hier, meinen Beauftragten zu euch. Nein, es ist Timotheus, wie ein Sohn war er mir. Ich war für ihn wie ein Vater. Er ist mein Mitarbeiter. Das ist nicht irgendeiner. Das kommt später noch ein bisschen in dem Text raus. Das sind nicht irgendwelche Leute, die ich benutze für irgendwelche Botengänge. Das ist mein Sohn. Wenn ich ihn schicke, dann bin ich das selber. So wie Gott seinen Sohn schickt in die Welt und es ist er selber. Jesus selbst ist ja auch nicht irgendein Bote, irgendein Engel. Ne? Engel heißt ja Bote. Nein, er ist der Sohn, es ist er selber. Und Paulus schickt sich selber. So, diese Unternehmenskultur, wo man sagt, wir arbeiten miteinander auf Augenhöhe. Wir sind Mitarbeiter an der Sache Christi. Wir gehören zusammen, wir sind nicht irgendwelche nützlichen Werkzeuge. Für Paulus waren Menschen niemals Werkzeuge, die er benutzt, um irgendwelche Dinge zu tun. Und so geht es weiter. Und jetzt rückt ein Mensch in den Blick, ein Epaphroditus, den die Gemeinde zu Paulus geschickt hat, damit er ihn unterstütze. Sozusagen wieder der verlängerte Arm der Gemeinde bei Paulus. Und auch da, sie schicken ihn nicht als irgendein Werkzeug, sondern als sich selber, als Stellvertreter, ab Vers 25. Und da geht es um diesen Gesandten, der nicht nur ein Gesandter ist, sondern viel mehr als das. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Mein Bruder und Mitarbeiter. Meinen Bruder und Mitarbeiter, nicht mein Werkzeug, meinen Boten, meinen Briefträger, meinen Bruder und Mitarbeiter. Da steckt doch was hinter an Beziehung, an Wertschätzung, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Allein schon diese Formulierung, wenn man die greift, von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Also er war wie das Herz der Philipper, das sie zu ihm schicken, sagen, hilf ihm in unserem Namen, wir können ja nun nicht alle kommen, sei du für uns da. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört habt. Sie hatten davon gehört, man kommuniziert, man redet miteinander in einer Zeit, wo es keine Handys gibt, kein Internet und so weiter. Ne? Und trotzdem haben sie es fertiggebracht, voneinander zu wissen und füreinander so auch beten zu können. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Der Gesandte Epaphroditus, wie die hingesandte Liebe der Philipper für Paulus. Wir denken an dich und wir beten nicht nur für dich, wir senden sogar jemanden, der dir hilft. Wir wissen deine Situation, dass du dir an vielen Punkten gar nicht selber helfen kannst. Er zeigt diese herzliche Verbundenheit. Wir wollen teilhaben. Denn wir sind eins und wir stehen gemeinsam an der Sache Jesu Christi. Das ist ein Familienunternehmen, wie es sein sollte. Das ist eine Familienpizzeria, wie wir es im übertragenen Sinne vielleicht sehen. Einer knetet den Teig, der nächste schiebt ihn in den Ofen, der dritte belegt das und der vierte liefert es aus. Keine Pizza Diavolo. Nein. Pizza Evangelio vielleicht. Ja, Pizza Evangelio, auch scharf. Wie ein zweischneidiges Schwert. So, das ist teils Seele und Geist und Mark und Bein. Eine scharfe Pizza. Wer die gegessen hat, weiß, wo die Pepperoni hängt. Ihr müsst das wissen, dass wir ein wunderbares Produkt anbieten. Das dürfen wir dann auch wirklich schön kredenzen, sodass es attraktiv ist und gerne hineingebissen wird. Alle arbeiten zusammen, alle wissen sich wertzuschätzen, weil alle miteinander an einem Strang ziehen und keiner darf fehlen. Deswegen sind wir alle begabt. Gott sorgt dafür, dass sein Evangelium in die Welt geht, durch seine Gemeinde. Und indem wir dieses Betriebsklima, diese Wertschätzung füreinander haben, macht es dann irgendwann auch Spaß, das zu tun, weil ich mich damit identifiziere. Und sagt, das ist mein Ding, mein Unternehmen, meine Aufgabe. Ich habe hier eine wunderbare Aufgabe mit meinen Geschwistern zusammen und wir liefern der Welt etwas, was sie so dringend braucht. Da komme ich gerne hin, weil es schön ist, weil es Spaß macht. Es ist nicht immer einfach, darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist immer sinnvoll und immer von einer tiefen Freude geprägt, weil wir etwas tun, was Ewigkeitswert hat. Die Dinge, die wir verkaufen, in Anführungszeichen, sind nicht Sachen, die konsumiert werden und dann in den Mülleimer, vielleicht recycelt, was auch immer, aber weg sind. Das, was wir weitergeben, ist etwas, was bleibt. Deshalb lohnt sich die Arbeit ja umso mehr, die wir tun, diesen Dienst. Und in diesem Dienst wird dann unser Epaphroditus krank. Gott verschont nicht vor Krankheit. Gott verschont nicht vor diesen Dingen, die wir alle als Menschen in dieser Welt erleben müssen, leider. Wir werden krank. Auch Christen werden krank. Wir haben Anteil und wir leiden auch unter den Dingen, damit wir Mitleid haben können. Jesus selber ist gekommen und hat all das erlitten, damit er Mitleid haben kann, weil er nicht von außen wie ein Blinder von der Farbe über irgendwas redet, sondern ich habe das erlebt. Ich weiß, was es bedeutet, krank zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, in Schwierigkeiten und Anfechtungen zu leben. Krank sein kann und wird wahrscheinlich auch Teil unseres Lebens sein. Nicht immer so wie bei Epaphroditus in einer Art und Weise, dass es lebensbedrohlich ist. Aber all die Dinge, die wir erleben in unserem Leben, die beschwerlich sind, gehören ja mit da rein. Und auch da tragen wir einander, gerade da, weil es dazugehört, zu sagen, du brauchst nur genug Glauben, dann wirst du nicht krank. Oder wenn du krank bist, hast du nicht genug geglaubt, nicht genug gebetet, wir beten das alles weg. Wir beten alles in Grund und Boden. Und dann sagt Gott, nö. Wir müssen mehr beten, mehr beten. Und Gott sagt, nein. Nein. Weißt du, ich nehme dir das nicht weg, weil diese Krankheit ist nicht etwas, was man so schnell wie möglich überwinden muss, sondern was du gerade erlebst, ist etwas, durch das ich mit dir spreche. Höre erstmal hin. Wir sind so schnell, alles was unangenehm ist, weg, wegschieben, dein. Ich, was kann mir das dienen? Das dient mir nicht. Das vermiest mir den Tag, weg. Nein. Was sagt mir das? Und Gott kann das ja dann auch wegnehmen, hat aber Epaphroditus auch gemacht. Aber dass wir solche Dinge, die in unserem Leben einfach Tatsachen sind, mal in einer anderen Art und Weise akzeptieren und auch bei den anderen akzeptieren. Wenn es dir schlecht geht, dann wende ich mich nicht von dir ab, weil ich sage, ich komme damit nicht zurecht. Oder ich erinnere mich, oder es erinnert mich daran, dass mich das auch treffen könnte. Das beschwert mich, da will ich dann nichts mit dir zu tun haben. Nein, da gehören wir doch gerade da zusammen. Und für Paulus, und so endet der Text dann, hier gehört auch das zur Sache Jesu Christi. Ihn, diesen Epaphroditus, den Gott am Leben erhalten hat, damit Paulus nicht noch mehr Kummer hat. Er sagt, wenn der gestorben wäre, dann wäre ich ja verrückt geworden. Ihr schickt den zu mir und dann hilft der mir und dabei kommt er um. Ich hätte keine ruhige Minute mehr. Ich könnte euch ja gar nicht mehr in die Augen gucken. Gott hat mich bewahrt, dass mir das auch noch passiert. Und sagt, ihn schicke ich jetzt schnell, so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Ja, auch das, ich muss mir weniger sorgen. Der sorgt sich, dass wenn die ihm schon helfen und ihm Gutes tun, dass das dann passiert. Wie sagt man hier bei uns, ne? So, der kriegt die Pimpernellen. Das kann nicht sein. So, und ich muss mich weniger sorgen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Nicht ne, Gesandter, Mitarbeiter, Werkzeug, was auch immer, sondern euren Bruder. Ganz besonders, Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn, dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Der ist ans Äußerste gegangen. Nur einen kurzen Schritt vor dem, was Jesus getan hat. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus, wenn ihr tut, was ich euch sage. Auch er hier hat sein Leben aufs Spiel gesetzt in dem Dienst
für das Evangelium, für Paulus, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Sie hätten das gerne getan, aber sie können ja eben nicht alle als gesamte Gemeinde dazu Paulus kommen. Sie schicken ihn. Und was ihm widerfahren ist, ist sozusagen auch den Philippern, der Gemeinde, die ihn ausgesandt hat, widerfahren. An den Rand des Todes ist er geraten. Für die Sache Christi, und das müssen wir immer bedenken, es ist die Sache Christi. Er ist der Unternehmer, der dieses Unternehmen Gottesreich ins Leben gerufen hat. Ihm sind wir Rechenschaft schuldig. Er ist der, wer hinterher fragen wird, was habt ihr denn da so gemacht miteinander? Wie war denn euer Betriebsklima? Wie seid ihr miteinander umgegangen? Er ist der Unternehmer. Er kann auch dafür sorgen oder nicht verhindern, besser so gesagt, dass der Dienst, den wir tun, unter Umständen sehr fordernd ist. Und tatsächlich sind Menschen im Dienst für Jesus gestorben. Das muss aber nicht so sein. Und das ist nicht die Voraussetzung. Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, wo Menschen sich selber, ihren Körper, ihren Leib so verachtet haben, dass sie fast schon dafür sorgen wollten, dass es so passiert, dass sie an den Rand des Todes kommen. Und dann haben Menschen sich kasteilt, ihr Leben eigentlich nicht für die Sache Jesu Christi aufs Spiel gesetzt, sondern für ihre eigene Vorstellung von dem, wie es sein sollte. Da sind die Flagellanten, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, im Mittelalter durch die Straßen gezogen und haben sich den Rücken mit Peitschen blutig geschlagen und haben ihren Körper verachtet. Es ist ja auch einfacher, den Rücken mit Peitschen blutig zu schlagen, als zu dir zu gehen und sagen, Bruder, vergib mir, ich bin schuldig an dir geworden. Es ist einfacher, hört sich komisch an, aber es ist einfacher, sich weh zu tun körperlich, als zu sagen, vergib mir, ich bin an dir schuldig geworden. Sowas kann auch eine Flucht sein. Das fordert Jesus nicht von uns. Wir brauchen das nicht. Das Leben ist schon schlimm genug in dieser Welt, in der wir leben. Wir brauchen uns nicht noch selber kasteien oder selber irgendwie Schmerzen zuzufügen, weil wir meinen, in irgendeiner Form damit Jesus und der Sache besser dienen zu können. Das kommt, wenn es denn kommt, schnell genug. Der größere Schmerz ist manchmal die Überwindung meines eigenen Stolzes. Und hinzugehen und sagen, es tut mir leid. Vergib mir, ich bin an dir schuldig geworden. Ich habe mich nicht gut benommen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Und das genügt auch nicht meinem eigenen Anspruch an mein Christsein, dass ich das gerade getan habe. Aber wir sitzen alle in einem Boot und wir wissen, wie schnell ein Wort über die Lippen kommt, das man besser nicht gesagt hätte. Wie schnell man etwas getan hat, das man gerne rückgängig machen würde, aber es geht nicht. Dann nützen keine Bußübungen. Dann nützt vor allem das eine, geh hin und vergib deinem Bruder, deiner Schwester. Und umgekehrt, bitte um Vergebung. Das ist eine schwierigere Bußübung als manches andere, was ich äußerlich mache. Also, krank werden für die Sache Christi ist nicht die Voraussetzung oder das Zeichen dafür, dass ich sie gut mache. Es kann passieren, muss aber nicht. Insofern muss man keine Angst haben, sich für die Sache Christi einzusetzen, weil wenn ich das tue, dann werde ich garantiert krank und komme an den Rand des Todes. Nein, wenn ich das tue, kann sein, dass ich mein ganzes Leben glücklich und zufrieden und happy bin. Der Herr weiß es, nicht wir, Gott sei Dank. Wenn wir das wüssten, würden wir damit nicht gut umgehen können. So bleibt die Frage für uns als evangelisch freie Gemeinde Kirchlengern, aber prinzipiell für uns als Gemeinde in der heutigen Zeit, als Gemeinde an sich. Wie ist das denn mit unserem Betriebsklima? Wie arbeiten wir denn als Familienunternehmen, wenn wir denn Familie Jesu Christus sind und diesem Unternehmer Jesus wir verantwortlich sind? Was liefern wir denn aus? Wem liefern wir es aus und wodurch? Wenn man es denn auf die Pizza beziehen will, was kriegen wir denn gebacken? Kriegen wir irgendwas gebacken? Und wenn ja, was? Wenn man das so ein bisschen ironisch so zugespitzt ist, dann kommt das vielleicht heraus, weil hier ist eine ganz wesentliche Frage und eine ganz tiefe Frage, die wir uns stellen müssen, die des Miteinanders. Das Klima, das unter uns herrscht, muss so sein, dass man gerne kommt, dass man sich auf den Sonntag, auf die Gemeinde, auf das Gemeindeleben freut und nicht sagt, oh Gott, schon wieder, wie ist meine beste Ausrede? Ich nehme vielleicht Urlaub oder ich bin nicht da oder irgendwas, ne? Oder, oh wei, da will jemand mit mir in die Gemeinde kommen. Wie kann ich das so, kann ich nicht mitbringen, schrecklich. Stell dir vor, der kommt hier hin und kriegt das mit, wie es hier abgeht. Das kann nicht sein. Wir müssen uns immer fragen, wie ist denn unser Klima hier, unser Miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir wirklich ein Familienunternehmen oder ist vor allem das eine im Raum immer wieder so, was kannst du mir geben? Was kann die Gemeinde mir geben? Was nützt mir das? Und die erste Frage muss doch immer sein, hey, wie kann ich dazu beitragen? Was kann ich tun mit meinen Gaben? Wie kann ich dir irgendwie unterstützen? Kann ich für dich beten? Kann ich irgendwas für dich tun? Mit dem, was ich habe. Nicht übermäßig, ich muss mich nicht zerreißen, aber das, was ich habe, das kann ich gerne geben. Das muss doch die erste Frage sein. Und wenn dann Menschen kommen, sagen, schön, dass du da bist, schön, dass sie da sind. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen einen Platz haben? Jörg, setzen Sie sich doch da hin. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen oder kommen Sie mit? Was kann ich für Sie tun? Das ist doch normalerweise in jeder Pizzeria so. Dann kommst du rein, so, ah, so, ah, ja, einen Platz für zwei, setzen Sie sich hier und so. Kann ich, na, darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Ah, darf es noch ein kleines Schnäppchen sein? Hinterher. Das müssen wir ja nicht machen, aber so der Uso später, den machen wir. Aber das ist Service. Und in dem Sinne sind wir ein Service-Team. Wir servieren den Leuten etwas. Und ein Service, das wissen die Älteren unter uns vielleicht noch, das, ich glaube, wir haben das auch zur Hochzeit, weiß ich nicht mehr, so ein Service, ne, so ein Porzellandings da, so, ne, wo ganz viele verschiedene Sachen sind, dann hast du das auf dem Tisch und dann ist da ein Suppenteller und ein tiefer Teller und Tassen und eine Soßenterrine und ach, hast nicht gesehen. Und alles aus demselben Porzellan mit demselben Dekor. Man sieht, das gehört zusammen. Das ist ein Service, ne? Das gehört zusammen. Selbe Porzellan, selbe Dekor, aber jedes Ding da hat eine unterschiedliche Aufgabe. Eines ist für die Soße da, das andere der tiefe Teller, das dritte die Schüssel, alles ein Porzellan, ein Service, eindeutig, ne? Aber jeder eine andere Aufgabe. Und alles zusammen auf dem Tisch lädt ein, sich hinzusetzen und zu feiern und zu essen und da zu sein. Und so ist jeder von uns, entweder bist du eine Suppenterrine oder ein tiefer Teller oder was auch immer zu so einem Service dazugehört, aber wir müssen uns als Service Organisation sehen. Wenn Menschen kommen, wie kann ich ihnen, dann ist der Tisch gedeckt und so weiter. Nicht, was kannst du bringen, wie viel Geld verdienst du, was ist dein Zehnter, sondern, was kann ich für dich tun? Das ist das, was Gott von uns erwartet. Der Unternehmer wird uns fragen, irgendwann, wie seid ihr so drauf gewesen? Was habt ihr aus meiner Pizzeria? Nicht da Napoli, sondern da Jesus oder so, wie immer man sie nennen möchte, gemacht. Diese Frage dürfen wir uns stellen, auch heute, auch hier, auch in Kirchlengern. Damit wir nicht vergessen, es ist die Sache Jesu Christi, nicht in erster Linie, was bringt mir das? Sondern was bringe ich? Ich habe doch was und du hast was. Schau in dein Herz, schau in deine Begabung, schau in das, was Gott dir geschenkt hat, du hast was zu bringen. Und du bist so wichtig, ein Teil eines wunderbaren, schönen Service. Das bauen wir auf. Da laden wir ein. Und dann kommen Menschen und werden gerettet. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sie. Das ist die Sache Jesu Christi. Ich bete mit uns. Ich danke, Herr, dass wir an deiner Sache stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Denn es ist eine gute Sache, es ist eine frohe Sache, es ist eine frohmachende Botschaft. So bitte ich dich, Herr, dass du hilfst, dass wir das neu verstehen, dass wir ja ein Familienunternehmen sind, dass wir etwas anzubieten haben, was so kostbar, so wunderbar ist, so einladend, dass wir bei aller Freude nicht vergessen, diese Freude auch zu zeigen, gelegentlich, den Menschen. Dieses attraktivste Angebot aller Angebote auf eine so einladende Weise weitergeben, dass man irgendwie nur zubeißen kann. Herr, ich danke dir, dass du uns so zusammenstellst als eine Gemeinschaft, als ein Unternehmen, Ja, indem das Klima anders sein darf als in dieser Welt, anders sein muss, weil du anders bist. So lass uns deine Gesinnung als Einzelne und auch als Gemeinde ganz neu in die Tat umsetzen und so das Live leben, was du uns vorgelebt hast. Amen.